Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Das eigene Gemüse pflanzen und ernten, das ist einfach etwas ganz Besonderes für alle Gartenfreunde. Und gerade jetzt ist die richtige Zeit für die Aussaat draußen. In unserem Podcast geben wir Ihnen ein paar Tipps, damit Ihre Gemüsepflanzen gut gedeihen und Ihnen eine reiche Ernte einbringen. Mein Name ist Birgit Holthaus und ich begleite Sie durch diesen Beitrag. Meine Gesprächspartnerin ist Anja Seliger von unserer Gartenakademie. Auf unseren Versuchsfeldern treffen wir Dr. Hermann Laber, unseren Experten für Gemüseaufzucht.
Ja, für den Hobbygärtner ist das natürlich ein Erlebnis, ne? Wenn man das selber eingepflanzt hat und dann wird daraus eine große Pflanze und man kann die eigenen Früchte ernten.
Und ja, die Ansprüche kann man ja auch ein bisschen runterschrauben. Gerade Tomaten oder Paprika sind tropische Pflanzen und die kriegen bei Temperaturen unter 10 Grad, kriegen die Stoffwechselprobleme. Ne?
Was ist denn für Laien besonders gut, so, um das mal so auszuprobieren?
Also ich würde zunächst mal Kulturen wählen, die nicht zu lange auf dem Feld stehen müssen, damit man auch schnell ein Erfolgserlebnis hat.
Also Salat zum Beispiel
ist eine Salat finde ich eigentlich so das allerbeste Beispiel mit. Ich finde auch Bohnen und auch Erbsen und sowas geht noch ganz gut. Und beim Radieschen fängt schon an, ne? Irgendwann kommt dann die Kohlfliege und gerade so in Kleingärten fühlt sie sich nicht unwohl. Das ist relativ kuschelig, sage ich jetzt mal so. Und da müssen sie was dann gegen diese Kohlfliege unternehmen, zum Beispiel indem sie Netze auflegen und so weiter. Das macht die ganze Sache aufwendiger. Also irgendwann werden sie nicht mehr damit zufrieden sein, dass ihre Radieschen halt durchwurmt sind. Und dann müssen sie aktiv werden.
Ja, ich kann mich an den Bauerngarten meiner Großeltern erinnern. Und da war zum Beispiel so das Gemüse an der sonnigsten Stelle angebaut. Ist das auch so ein Tipp, den Sie so empfehlen können?
Ja. Oder? Wir sehen ja hier erstmal keinen Baum. Das hat natürlich, das hat eben für den Gemüsebau schon große Vorteile, wenn also wirklich von morgens mit Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wirklich kein Schatten kommt. Wir haben also im Prinzip kaum schattenverträgliche, also Gemüsearten, wo es immer optimal ist, wenn da kein Schatten drauf fällt. Es gibt ein ganz paar Ausnahmen. Rucola zum Beispiel, wenn so ein richtiger Hochsommer ist, dann ist das manchmal ganz gut, wenn da ein bisschen Schatten drauf ist. Da wird dann teilweise mit so gearbeitet, aber die meisten Gemüsearten kann es gar nicht zu viel werden an Licht. Und das ist auch ein Problem, was ich vorhin schon mal so sagte, mit diesem etwas kuscheligen Kleingärten, ne, wo sie dann ja oft noch einen Baum stehen haben, nicht viele Kleingärtner produzieren, auch unter den Obstbäumen, die sie noch stehen haben, mit Schattenwurf und so weiter. Alles das birgt eben auch immer Gefahren. Also es gibt eben Pilzkrankheiten, die darauf angewiesen sind, dass ein Feuchtigkeitsfilm auf den Blättern ist. So, und wenn sie eben im Schatten von irgendetwas Gemüse kultivieren, dann ist dieser Feuchtigkeitsfilm natürlich noch ein paar Stunden länger drauf, der Tau beispielsweise noch ein paar Stunden länger drauf, als wenn sie frei auf dem Feld mit viel Wind das relativ schnell abtrocknet. Und das ist sozusagen ein gefundenes Fressen für etliche Pilzkrankheiten. Und das versucht man natürlich möglichst nicht zu haben. Aber klar, im Kleingarten. Ja,
man muss halt den Platz haben.
Man muss den Platz haben, ne? Ich sage ja auch nur, was optimal ist. Ja. Ne? Optimal kann ich nur sagen, Luft und Licht.
Ja, es soll ja auch optisch so ein bisschen schön sein. Also ich habe auch gesehen, dass man manchmal in der Mitte von solchen Gemüsebeeten dann auch noch so eine kleine Blumeneinfassung ist oder so ein Kräuterbeet ebenso. Das ist dann eben auch Geschmackssache.
Ja, freilich Geschmackssache. Ne? Und Sie sagten ja früher hier, diese Bauerngärten, die waren ja früher typischerweise halt auch mit Buchsbaum umrandet, nicht selten und so weiter. Sieht alles hübsch aus. Hatte ich früher meinen Kräutergarten auch so zu Hause umrandet. Dann kam irgendwann die erste Pilzkrankheit. Heute ist es der Buchsbaumzünsler, der das ein bisschen schwieriger macht. Und das habe ich dann auch ziemlich bald gemerkt, ne? So eine Buchsbaumhecke zieht auch eine ganze Menge Wasser dann immer weg, ne? Was ihnen dann gut beim Kräuteranbau noch nicht so ein Problem ist, wenn man so an die mediterranen Kräuter denkt, ne? Aber wenn sie an anderen Sachen denken, es ist immer auch eine Wasserkonkurrenz. Und so eine Buchsbaumwurzel, die kann ganz schön weit noch dann auch in die Beete hineinreichen. Ne? Wassersparen, sagten sie jetzt so. Wassersparen ist erstmal so beim Anbau von Gemüse erstmal ein bisschen schwierig, sag ich mal so. Besser ist erstmal Wasser sammeln, ne, zum Beispiel noch Regenwasser und so weiter auffangen und so weiter. Im Gemüsebau selber zu sparen ist so grundsätzlich erstmal schwierig, weil Gemüse, wenn es richtig schön wachsen soll, eigentlich immer aus dem Vollen schöpfen können muss.
Ja, zum Thema Mischkulturen.
Ja.
Was macht denn da Sinn? Ich habe gelesen, dass man irgendwie Tomaten mit Tagetes kombinieren soll, um dann auch Schädlinge abzuhalten. Wie sehen Sie das denn?
Ja, Sie treffen ja auf einen großen Skeptiker der Mischkultur. Es sieht zweifelsohne sieht es natürlich hübsch aus und so weiter. Aber es gibt wenig handfeste Versuchsergebnisse und die, die ich so kenne, und die kommen eigentlich immer zu dem Schluss, dass es doch immer eher nachteilig ist. Oder dieses berühmte Beispiel ist ja immer die Mischkultur von Zwiebeln und von Möhren. Zum Vertreiben der gegenseitigen Schädlinge sozusagen. Jetzt ist die Zwiebel auch wieder so eine Kultur, die ist also am besten dann zurechtkommt, wenn sie ordentlich schnell abtrocknet, also offen steht. Viel Wind, viel Sonne, damit eben der Tau möglichst schnell am Morgen abgetrocknet ist.
Diesen Wechsel der Anbauarten, würden Sie das auch eben dem Hobbygärtner empfehlen, dass man seine Tomaten nicht immer an der gleichen Stelle pflanzt?
Ja, würde ich das auch empfehlen. Das Problem im Hobbygarten ist aber, dass von einer Kultur bis zur nächsten sozusagen manchmal nur wenig, also selbst wenn Sie es jetzt an der anderen Stelle hinpflanzen, dann sind das ja manchmal nur wenige Meter, ne? Die dazwischen liegen. So groß sind ja die meisten Gärten auch nicht. So, und da haben Sie ja das Problem, dass natürlich, jetzt können Sie meinetwegen sagen, okay, ich muss jetzt von der Fläche weg, wo letztes Jahr Möhren gestanden haben, damit meine Möhren fliegen, mir die neuen Möhren nicht befallen. Aber 3,50 Meter sind für eine Möhrenfliege kein Problem. Ne, da muss man schon, sag ich mal, Richtung Kilometer sozusagen irgendwann denken, weil die haben Flügel, die können fliegen. Und auch bei den sogenannten bodenbürtigen Krankheiten, also sozusagen Krankheiten, Sporen und dergleichen, die nicht fliegen können, die also an sich nicht 3 Meter so einfach mal überwinden können, ist trotzdem die Gefahr der Übertragung im Garten ganz groß, weil sie ja irgendwann auch mal durch die Gegend laufen oder da den Spaten eingestochen haben und auf der anderen Seite wieder. Und da ist also auch, ist es unheimlich schwierig. Und so haben natürlich gerade auf sandigen Böden viele Gärtner, ich persönlich auch, Probleme mit solchen bodenbürtigen Schaderregern. Bei mir im Garten sind es zum Beispiel die Nematoden. Aber auch mein Garten ist nicht groß und Fruchtwechsel hin oder her, aber 3,50 Meter, sage ich jetzt mal wieder so, sind eben dann oft nicht viel, vor allem wenn man dreckige Schuhe hat, ne?
Ja, oder man müsste halt dann komplett so die Gemüseart wechseln, ne? Also dass man sagt, jetzt nächstes Jahr mache ich nur Kartoffeln an der Stelle, oder?
Ja, an der Stelle, darüber haben wir ja, das war ja, was ich gerade gemeint habe, die Stelle wechseln. Aber wenn Sie jetzt, ne, natürlich sollten Sie Ihre Kartoffeln nicht wieder dahin pflanzen, wo Sie sie letztes Jahr stehen gehabt haben. Aber Ihr Garten ist irgendwo nach 20 Metern oder so auch zu Ende. Das heißt, Sie können weiter weg als 20 Meter können Sie ja sozusagen nicht. Und das ist ein großes Problem. Und wenn wir hier Tag der offenen Tür haben, dann ist das immer, kommt immer so die Frage, meine Petersilie wächst nicht und so weiter. Ne? Da sind also auch solche bodenbürtigen Pilzkrankheiten in dem Fall dran schuld. Und da kann ich kann immer eigentlich nur mit den Schultern zucken. Ne? Sehr schön ist eine Getreidevorfrucht, also nutzt man im Gemüsebau, im Professionellen nutzt man sehr gerne eben zwischenzeitlich auch mal Getreideanbau. Aber welcher Hobbygärtner baut schon zwischenzeitlich mal mehrere Jahre lang Getreide an, ja? Das wäre übrigens auch noch. Das ist absolut, ne, wenn Sie also sozusagen eine Fruchtfolge haben wollen, dann ist ein richtig schöner, reiner Getreidebestand super. Ne? Aber gut, ihr habt es gesagt, ne?
Ja, jetzt haben wir viel so über Schädlinge gesprochen. Wie ist das denn so mit Insekten? Die möchte man ja auch mehr und mehr im Garten haben. Vielleicht, dass Frau Seliger da was zu sagen kann zur Insektenfreundlichkeit im Gemüsegarten.
Ja, es gibt viele Gemüsepflanzen, die blühen und die locken eben auch Insekten an. Und Dr. Laber steht dem Ganzen auch ein bisschen...
Ja, ich würde es ein bisschen relativieren, ja. Also die meisten Gemüsearten, die wir anbauen, die sollen ja nicht blühen, weil wir die Blätter ernten wollen, weil wir die Wurzeln ernten wollen. Und blühen tun ja im Prinzip nur unsere Fruchtgemüsearten, also Bohnen, Erbse und eben die ja schon öfters angesprochene Paprika oder Tomate und so weiter. Das heißt also, unsere normalen Pflanzen sollen gar nicht blühen. Und insofern liefern sie natürlich Insekten dann zumindest auch keinen Nektar. Die Tomate ist ja relativ, also ist jetzt ja nicht die wahre Blütenpracht, sage ich jetzt mal so. Insofern finde ich, dass das Gemüse selbst eigentlich da nicht so wahnsinnig für beitragen kann. Außer man lässt die Möhre oder auch die Pastinake wirklich mal ein zweites Jahr dann auch zur Blüte kommen. Dann ist richtig was los.
Okay. Aber mit Kräutern kann man zum Beispiel auch einiges machen. Also wenn man jetzt so an den blühenden Schnittlauch denkt oder an Borretsch oder so. Also das sind schon auch Insektenmagnete, die entsprechend auch den Insekten Nahrungsangebote bieten. Genau, also im Kleingarten, wenn da die ein oder andere Borretsch-Pflanze dazwischen steht und da kommen auch die Hummeln und so. Also es sind auch andere Insekten, außer jetzt immer die Honigbiene, sondern auch Wildbienen und so, die sich da tummeln. Also ich sehe da immer ein reges herumfliegen und Gesumse und Gebrumse. Ja. Und
das sehen Sie ja im Prinzip hier auch schon. Wir haben ja hier Taubnessel am Rand. Ne? Jetzt ist halt natürlich ist sehr kühl heute. Ich habe jetzt noch keine großen gesehen. Und das ist natürlich... dann natürlich auch alles Insektennahrung und auch der Rasen im Garten muss natürlich nicht nur grün sein, ne?
Ja, da geht man ja eigentlich auch immer mehr von weg, ne? Oder hat so kleine Wildblumenecken oder so, ne? Ich hätte jetzt hier nochmal eine Frage, das dehnt sich ja hier bis zum Horizont so fast, ne? Haben Sie jetzt hier nur Erbsen und Zwiebeln oder auch noch andere Gemüsearten?
Wir haben noch Spinat hier stehen, momentan noch. Und andere Dinge kommen natürlich noch später, die Bohnen natürlich dann so nach Juni etwa. Wir haben auch noch ein paar Besonderheiten, Sojabohnen zum Beispiel werden dieses Jahr wieder gesät, also Edamame nennt man die ja, wenn man die unreif erntet, kommt noch. Wir haben dieses Jahr auch mal einen Versuch mit Freilandpaprika.
Ah ja.
Aber das ist natürlich alles noch.
Ist das was Besonderes oder waren Sie das jetzt
so? Naja, im Erwerbsanbau ist es schon was Besonderes, ne? Wenn dass sie im Freiland angebaut werden.
Ach so.
Weil das natürlich eben schon nicht hundertprozentig klimatisch geht und der Verbraucher möchte natürlich auch über eine längere Zeit Paprika natürlich auch haben. Sie können auch jetzt in den Laden gehen und Paprika kaufen. Und wenn man im Freiland halt unter unseren Bedingungen Paprika anbaut, dann hat man halt nur mal so in den Herbstmonaten halt Paprika zum Essen.
Ja, wenn man als Hobbygärtner nun Blut geleckt hat und gerne weitermachen will und noch mehr erfahren will, was haben Sie denn für Kurse in der Gartenakademie? Jetzt speziell für Laien.
Also in der Gartenakademie haben wir wirklich ein weites Feld an Kursen. Also man kann sich über den Gemüsebau natürlich informieren. Man hat Kurse zu Staudenverwendung, zum Obstbau läuft jetzt gerade wieder ein Kurs. Also das sind wirklich auch Themen, die allgemein gehalten sind. Und auch der ökologische Gartenbau spielt jetzt immer mehr eine Rolle. Und Sie können gerne schauen, was gerade läuft. Und Sie sind herzlich eingeladen, an Kursen der Gartenakademie teilzunehmen.
Und das Programm findet man dann auch unter der bekannten Internetadresse gartenakademie.sachsen.de, ne?
Genau, und immer mal schauen, weil momentan werden die Kurse eben online angeboten, wie lange eben Online-Kurse angeboten werden oder ob es dann wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Also da müssten Sie vorab sich informieren und gucken, was gerade wie läuft.
Ja, Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und tschüss sagen
Anja Seliger
und Birgit Holthaus.